Lass uns anfangen mit einem Gebet. Ihr könnt sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir bitten dich, dass du wirkst durch dein Wort in unserem Herzen, in unseren Gedanken, dass alles zu deiner Ehre geschieht. Amen. So, lass uns unsere Bibeln aufschlagen in Lukas Evangelium Kapitel 13. Lukas, Kapitel 13. Und heute wäre es schön, wenn ihr diese Bibelstelle offen hält, könnt ihr immer wieder zurück zum Text gehen. Wir werden immer wieder hinweisen, wo wir stehen. Heute habe ich nicht vor, euch hin und her in verschiedene Bibelstellen zu schicken. Wichtig ist aber, dass wir sehen, was steht hier im Text, dass wir dies auch nachvollziehen können. Und ich lese vor unser Bibelabschnitt, Verse 1 bis 5. Lukas 13, Verse 1 bis 5. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm, dem Herrn Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Heute stehen wir vor einem der ernstesten Worte, die Jesus je gesprochen hat. Ein Wort, das ernst ist, das nicht beruhigt, sondern aufrüttelt. Ein Wort, das nicht schmeichelt, das hat der Herr Jesus nie gemacht. Ein Wort, das durchdringt. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Das ist kein Gleichnis oder keine Illustration. Das ist eine Warnung. Und diese Worte fallen nicht zufällig. Sie stehen in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Wenn wir in das Ende von Lukas 12 schauen, sehen wir, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Um ganz genau zu sein, Kapitel 9, Vers 51, zeigt uns der Herr, fing an, nach Jerusalem zu gehen. Manche Ausleger denken, das waren so etwa 6 Monate, bevor er in Jerusalem kam, um dann gekreuzigt zu werden. Kapitel 9, 51. Wir befinden uns aber, Kapitel 12, 13, das sind vielleicht etwa 3 Monate, bevor er sich hingegeben hat für uns. Der Weg zum Kreuz hat begonnen. Und während er geht, spricht er immer ernster, immer direkter, immer klarer. In Lukas 12 spricht er über Heuchelei. Er warnt vor falscher Sicherheit. Er spricht über das Gericht Gottes. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt in die Höhle zu werfen, sagt der Herr Jesus in Lukas 12. Dann spricht er über Wachsamkeit, über Bereitschaft, über die Notwendigkeit, vorbereitet zu sein. Und am Ende von Kapitel 12 sagt er, ihr Heuchler. Und es ist bemerkenswert, er spricht zu der Volksmenge, nicht zu den Juden. Also mit Juden ist immer gemeint im Johannesevangelium und in anderen Bibelstellen sind gemeint die Pharisäer und so, ja, nicht die Juden allgemein. Es steht nicht, dass die Pharisäer zu ihm kamen, er sprach zu der Volksmenge. Und er sagte, ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Mit anderen Worten, ihr erkennt nicht, wie ernst eure Lage ist. Und genau dort setzt Kapitel 13 an. Lukas schreibt in dem ersten Vers, es waren aber zur selben Zeit. Das bedeutet, das ist kein neues Thema. Es ist dieselbe Botschaft, dieselbe Dringlichkeit. Menschen kommen zu Jesus und bringen eine Nachricht, ein schreckliches Ereignis. Aber Jesus nutzt dieses Ereignis nicht, um über Politik zu sprechen, was er machen konnte. Nicht, um über Geschichte zu sprechen, nicht über Pilatus zu sprechen, was er hätte machen können. Er nutzt es, um über das Wichtigste zu sprechen. Deinen Zustand vor Gott. Und das ist entscheidend. Denn wir Menschen reden gerne über Ereignisse, über Nachrichten, über das, was irgendwo passiert. Aber Jesus bringt alles zurück auf einen Punkt. Nicht, was ist passiert, sondern bist du bereit, Gott zu begegnen? Und deshalb ist die Frage heute nicht, was bedeutet dieser Text allgemein, sondern was bedeutet er für dich? Vers 1. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen. Also Menschen kommen zu Jesus. Sie berichten von einem schrecklichen Ereignis. Galiläer wurden im Tempel getötet. Im Tempel wurden Galiläer getötet. Brutal, plötzlich, etwas Schreckliches. Ein heiliger Ort, wo man Opfern brachte. Und genau dort geschieht das. Menschen, die opfern wollten, Menschen, die Gott nahe sein wollten, werden in einem Moment ausgelöscht. Und genau das macht dieses Ereignis so erschütternd. Aber das erzählen sie nicht einfach so. Sie haben bereits eine Deutung. Sie kommen nicht nur mit Information, sondern mit einer inneren Schlussfolgerung. Sie denken, diese Menschen müssen besonders sündig gewesen sein. William Hendrickson beschreibt diese Haltung so: Die Vorstellung, dass persönliches Unglück die Folge persönlicher Sünde ist, war tief im Denken der Menschen verankert. Das sehen wir durch die ganze Schrift. Hiobs Freunde. Hiobs Freunde sagen, bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen? Und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? So viel ich gesehen habe, die Unrecht pflügen und die Unheil säen, die ernten es auch. So sprechen die Freunde von hier. Mit anderen Worten, wenn jemand leidet, muss er schuldig sein. In Johannes 9, seine Jünger fragen, wer hat gesündigt, dass er blind geboren ist? Sie suchen nach einer direkten Ursache. Sünde führt zum Leid. Oder wenn es Leid gibt, da muss Sünde dahinter stecken. Auch in Lukas 13 selbst wird deutlich, dass genau diese Denkweise im Hintergrund steht. Hendrickson erklärt, die Menschen sahen dieses Ereignis nicht in erster Linie als Ausdruck der Grausamkeit des Pilatus, sondern als Zeichen des göttlichen Missfallens gegenüber den Getöteten. Und das ist wichtig. Sie sehen nicht die Bosheit des Menschen, sie sehen eine besondere Schuld der Opfer. Und damit offenbaren sie ihr eigenes Herz. Denn diese Denkweise hat eine versteckte Funktion. Sie schützt dich selbst. Denn wenn andere leiden, weil sie schlimmer sind, dann bedeutet das, ich bin sicher. Und genau so denkt der Mensch bis heute. Wenn jemand leidet, wenn jemand ein Unglück erlebt, dann denken wir vielleicht nicht laut, er hat es verdient, aber oft innerlich geschieht etwas Ähnliches. Das muss einen Grund haben. Der war bestimmt nicht in Ordnung, geschieht oft mit vielen gesetzlichen Menschen. So etwas passiert nicht einfach so. Und dann passiert etwas sehr Gefährliches. Wir distanzieren uns. Wir sind unbarmherzig. Wir stellen uns daneben. Wir vergleichen uns. Ich bin nicht so. Mir würde das nicht passieren. Ich bin doch besser. Das ist die verborgene Selbstgerechtigkeit des Herzens. Jesus beschreibt das in Lukas 18. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Das ist genau dieselbe Haltung. Man schaut auf andere und erhebt sich innerlich selbst. Oder wie es auch in einer anderen Stelle der Schrift heißt, ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen. So hat das Salomo gesagt. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen. Der Mensch hält sich selbst für in Ordnung, weil er sich mit anderen misst. Und genau hier liegt die Gefahr. Denn solange du dich vergleichst, wirst du dich immer rechtfertigen. Solange du auf andere schaust, wirst du dich nie wirklich prüfen. Und genau das ist das Problem dieser Menschen. Sie reden über andere, aber sie sehen sich selbst nicht. Sie analysieren ein Ereignis, aber sie erkennen ihr eigenes Herz nicht. Wie die anderen, die schauten auf das Wetter und sie wussten nicht ihre eigene Lage, wie der Herr Jesus sagte. Und deshalb greift Jesus jetzt ein. Er lässt diese Denkweise nicht einfach so stehen. Es ist nicht so, dass man einfach zum Herrn kommen konnte und irgendwas sagen konnte. Und Gott lässt die Sache nicht so stehen. Auch wenn wir den Eindruck bekommen könnten, er lässt das nicht so stehen. Denn diese Denkweise ist nicht harmlos, sie ist tödlich. Denn solange ein Mensch denkt, dass andere schlimmer sind, wird er nie erkennen, dass er selbst verloren ist. Und genau deshalb beginnt hier die eigentliche Erklärung des Herrn Jesus. Der Herr Jesus sagt im Vers 2, der Herr Jesus sagt, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind? Also Jesus stellt eine Frage. Nicht, weil er etwas wissen will, sondern weil er das Herz aufdecken will. Meint ihr? Er bringt ihre Gedanken ans Licht. Er macht sichtbar, was sie still voraussetzen. Und dann sagt er, nein, sage ich euch. Das ist eine absolute Aussage des Herrn. Keine Abstufung, keine Ausnahme, keine Relativierung. Diese Menschen waren nicht schlimmer, nicht schuldiger, nicht außergewöhnlicher. Und damit zerstört Jesus jede Vergleichslogik. Denn genau davon lebt der Mensch. Ich bin besser als der. Ich bin nicht so schlimm wie die da hinten. Ich bin doch in Ordnung. Oh, ich mähe das Gras meines Nachbars. Ich bin ein guter Mensch. Aber dieser Maßstab ist falsch. Paulus hat das mal so gesagt. Sie aber sind unverständlich. Er sprach über bestimmte böse Leute in Korinth. Und er sagte, sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Und das ist das Problem. Der Mensch messt sich nicht an Gott, sondern an anderen Menschen. Und deshalb kommt er immer zu einem falschen Ergebnis. Aber die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer Kapitel 3. Alle haben gesündigt. Nicht einige, nicht viele, nicht nur die besonders Schlechten, alle. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das bedeutet, es gibt keine Kategorie von Menschen, die vor Gott von sich aus bestehen kann. Und dann kommt der Wendepunkt in Vers 3. Nein, sage ich euch, jetzt kommt das, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Jetzt wird der Herr Jesus sehr direkt. Nicht sie, ihr. Wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle so umkommen. Jesus durchbricht jede Distanz. Die Menschen wollten über andere sprechen. Ja, da mal, das ist passiert. Jesus spricht über sich selbst. Er zieht sich hinein. Er lässt sie nicht außen stehen. Hendrickson schreibt, Jesus lenkt die Aufmerksamkeit weg von den Opfern und richtet sie auf die Zuhörer selbst. Und das ist entscheidend. Denn genau das vermeiden wir. Wir reden über andere. Wir analysieren andere. Wir beurteilen andere. Aber wir prüfen uns selbst nicht. Der Herr Jesus hat mal gesagt, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Wir sehen den Splitter, aber nicht den Balken. Wir erkennen kleine Fehler bei anderen, aber übersehen die eigene Schuld. Und genau das stellt Jesus hier bloß. Er sagt, schau nicht auf sie, schau auf dich. Denn die Frage ist nicht, wie waren sie, sondern wie bist du? Wie bist du? Wie stehst du vor Gott? Bist du vorbereitet? Bist du versöhnt mit Gott? Hast du Buße getan? Oder lebst du noch in derselben Täuschung? Nur etwas moralischer, natürlich. Nur etwas religiöser, keine Frage. Nur etwas angepasster. Und so sagt der Herr Jesus in dem Vers 3, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und das ist eine Tatsache. Ohne Buße, kein Entkommen, kein Ausweichen, kein anderer Weg. Es ist nötig für jeden von uns, dass wir umkehren. Nicht für die manchen, für alle von uns ist nötig, Buße zu tun, umzukehren. Paulus hat einmal so gepredigt. Er sagte Folgendes in der Heiligen Schrift. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Alle Menschen überall gebietet Gott Buße zu tun. Und das schließt jeden ein. Und damit wird klar, du bist nicht der Beobachter dieser Szene, du bist der Angesprochene. Und die entscheidende Frage bleibt nicht, was ist mit ihnen, sondern was ist mit dir? Könnt ihr sehen, warum dieses Buch so wertvoll ist? Es ist das Wort Gottes, das dich anspricht, das jeden von uns anspricht. Wir sollen nicht einfach die Geschichten als Geschichten einfach so aufnehmen. Der Herr möchte mit uns sprechen. Lass uns zum Vers 4 gehen. Oder jene 18, sagte Herr Jesus weiter, auf die der Turm im Siloa fiel und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Jetzt ist der Herr Jesus, der ein Beispiel bringt. Kein Gewaltakt, kein politisches Ereignis, keine offensichtliche Schuldfrage, ein Unfall. Einfach ein Unfall. Ein Turmsturz, ein Menschen sterben. Plötzlich, ohne Vorwarnung, ohne Vorbereitung. Und genau das ist der Punkt. Diese Menschen waren mitten im Leben, mit Plänen, mit Gedanken, mit einem ganz normalen Tag. Und dann in einem Moment war alles vorbei. Kein Abschied, keine letzte Entscheidung, keine zweite Chance. Und genau deshalb wählt Jesus dieses Beispiel. Denn jetzt kann niemand mehr sagen, oh, das war ein besonderes Gericht, das war ein Sonderfall. Nein, das war das normale Leben, das plötzlich endet. Und wieder sagt Jesus, Vers 5. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Zweimal. Wenn ihr nicht Buße tut. Gleiche Botschaft. Keine Abschwächung. Warum? Weil wir dazu neigen, genau das zu verdrängen. Wir leben, als hätten wir Zeit. Wir planen, als wäre alles sicher. Wir denken, als wäre morgen den morgigen Tag, um das sozusagen, garantiert. Wie Jakobus das geschrieben hat im Jakobusbrief. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, sagt Jakobus. Und so sagt er weiter. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Ein Dampf. Kurz sichtbar. Dann verschwunden. Und genau so ist das Leben. Psalm 90. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Sagt Mose. Aber genau das tun wir nicht. Wir leben, ohne über das Ende nachzudenken. Wir verschieben Entscheidungen. Wir schieben Buße auf. Später, irgendwann, wenn es passt, wenn ich älter bin. Aber Jesus sagt, du hast keine Garantie. Hendrickson sagt, niemand soll denken, er könne dem Gericht Gottes entkommen. Und das ist die Realität. Nicht einige, nicht besonders Schlechten, niemand wird dem Gericht Gottes entkommen. In der Schrift steht geschrieben, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es ist gewiss, dass wir sterben. Man braucht nicht Theologe zu sein, um zu wissen, dass man stirbt. So gewiss, wie man einmal stirbt, so gewiss kommt danach das Gericht. Ich wiederhole. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das ist festgelegt. Tod, danach Gericht. Nicht vielleicht, nicht optional, sicher. Und hier liegt der eigentliche Ernst des Textes. Das Problem ist nicht der Tod. Das Problem ist das, was danach kommt. Der Tod beendet dein Leben, aber nicht deine Existenz. Nicht deine Existenz. Du wirst vor Gott stehen. Und dann zählt nicht, wie du dich selbst gesehen hast, sondern wie Gott dich sieht. Und hier liegt die große Täuschung. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich bin religiös oder ich bemühe mich. Aber genau das reicht nicht. Nikodemus war religiös in Johannes 3. Und er war verloren. Die Pharisäer waren moralisch und trotzdem verloren. Sie hatten Wissen, Disziplin, Struktur in ihrem Leben. Und da sagt Jesus über sie oder über all die, über Jesus sagt in Matthäus 7 folgendes, sind starke Worte. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Für mich ist dieses Wort eine ernsthafte Warnung des Herrn Jesus. Hier geht es nicht um gottlose Menschen. Hier geht es um Menschen, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist erschütternd. Nicht wenige. Der Herr Jesus sagt, viele werden zu mir kommen an diesem Tag. Menschen, die überzeugt waren und doch verloren. Es steht, Salomo hat auch gesagt, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Das steht in Sprüche. Du kannst überzeugt sein und trotzdem falsch liegen. Du kannst sicher sein und trotzdem verloren gehen. Und genau deshalb spricht Jesus so klar. Es war nötig. Ich meine, dieses Volk, zu dem Jesus sprach, war ein Volk, das meinte, ein sehr gottgeweihtes Volk zu sein. Ja, sie kamen zurück aus der Gefangenschaft und schon langer Zeit davor, 400 Jahren oder was, sie hatten keine Götzen mehr. Oh nein, sie dienten Gott und sie meinten, sie gehen in die richtige Richtung. Da haben sie, die Pharisäer waren überzeugt, dass sie die Wahrheit haben, dass alles richtig lief. Und trotzdem lagen sie falsch. Und der Herr Jesus musste das alles aufdecken. Ihr merkt, wie wunderbar der Herr Jesus sich als Retter erwiesen hat. Als Retter musste er den verlorenen Zustand der Menschen zeigen, damit er sie retten kann. Um sie zu retten. Und viele, ihr lest es, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu heißen. Die nach Gottes Willen berufen sind. Ja. So, viele Menschen konnten ganz sicher sein und trotzdem verloren sein. Und das ist genauso heute. Genau spricht Jesus deswegen so klar, er will dich nicht einfach erschrecken, um dich zu lähmen. Er will dich wachrütteln, um dich zu retten. Denn die entscheidende Frage ist nicht, wann wirst du sterben, sondern in welchem Zustand wirst du vor Gott stehen, wenn du stirbst. Bist du vorbereitet? Oder lebst du noch, als wäre alles in Ordnung? Die Worte des Herrn Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, zweimal wiederholt, Vers 3, Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, Das ist kein Vorschlag, das ist kein Angebot unter vielen. Das ist ein Befehl. Nochmal, die Predigt von Paulus, die ich davor erwähnt habe. Er hat gesagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Er gebietet allen, ohne Ausnahme, ohne Sonderregel. Das bedeutet, du kannst diese Aufforderung nicht umgehen. Buße ist nicht optional. Sie ist notwendig. Aber was bedeutet das? Buße ist mehr als Reue. Mehr als ein Gefühl. Mehr als ein kurzer Moment der Betroffenheit. Viele Menschen fühlen sich manchmal schuldig. Viele Menschen erkennen, dass etwas nicht stimmt. Aber das ist noch keine Buße. Gestern habe ich mit einem Bruder über mein Zeugnis gesprochen und er hat mir sein Zeugnis erzählt. Und da war ein gemeinsamer Nenner. Der gemeinsame Nenner war, wir haben uns beide immer wieder schlecht gefühlt. Aber das hieß nicht, dass wir unser Weg geändert haben. Versteht ihr das? Wir konnten immer wieder stark betroffen sein und sogar wissen, das ist die Wahrheit. Und trotzdem war das noch nicht dieses entscheidenden Buße, wo alles neu wird, wo man zum Glauben kommt. Paulus hat das so erklärt. Er sprach von zwei verschiedenen Arten von Betrübnis. Die gottgewollte Betrübnis, die führt zum Heil. Die führt zur Buße, die zum Heil führt. Ja? Die wirkt Buße, die zum Heil führt. Und die Betrübnis der Welt. Das ist auch Betrübnis, nicht zu unterschätzen. Aber die führt zum Tod. Paulus sagte das so, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, zur Errettung, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Das bedeutet, Reue kann der Anfang sein, aber sie muss zu einer Veränderung führen. So eine radikale Veränderung, wie Henriksen gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt. Es geht um eine vollständige und radikale Veränderung. Ein Übergang von der Finsternis zum Licht, von der Sünde zu Gott. Das ist Buße. Ein Bruch mit dem alten Leben. Ein Richtungswechsel. Ein inneres Umkehren. Buße bedeutet Abkehr von der Sünde. Nicht nur einzelne Dinge, sondern die Haltung des Herzens. Abkehr vom eigenen Weg. Dieses Wort kommt von Jesaja 53. Wir haben ein Bekenntnis hier. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder, stellt euch vor, wie Schafe gehen. Und ihr versucht bitte, die Drohne von Adi zu nehmen. Dann gehst du immer höher, immer höher, immer höher. Dann siehst du, wie die Schäfchen immer in eine andere verschiedene Richtung gehen. Voll verschiedene Richtungen. Ja? Der eine Schäfchen geht in die Richtung, der andere in die Richtung, die Richtung. Ja, am Anfang sind sie einigermaßen zusammen, aber die laufen alle in ihre Richtung. Und dann musst du die Drohne immer weiter nach oben machen. Irgendwann siehst du, die sind voll. Jeder auf seine Richtung gegangen. Das ist in die Irre. Wir alle, ohne Ausnahmen, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Buße heißt, ich verlasse meinen Weg. Abkehr vom Selbstvertrauen. Nicht mehr, ich bin gut genug. Nicht mehr, ich schaffe das. Sondern ich erkenne, dass ich verloren bin. Und daran habe ich auch gedacht, wo ich mit diesem Bruder gesprochen habe gestern. Er hat mir auch erzählt von seinem Zeugnis. Es ist so heilsam, darüber nachzudenken. Ist es bei dir auch so? Kannst du darüber nachdenken? Oh, was für ein Tag es war das. Ich weiß noch, wie ich auf einmal erkennen durfte, ich bin verloren. Ich bin ohne Gott. Und das musst du einem Katholik erklären, der sein Leben lang dachte, ich wandle mit Gott. Mein Leben lang. Noch nie irgendwas in Frage gestellt. Nie, nie, niemals. Obwohl ich bei Spiritualismus war, bei allerlei Sachen, ja, keine Frage. Man, die Bibel war nie auf meinem Tisch gewesen. Aber ich bin natürlich Gott, der himmlische Vater und Herr Jesus und Heiliger Geist, alles wunderbar. Für mich war nie eine Frage gewesen. Auf einmal, zack, es war, als hätte, auf einmal war es weg. Dieser sichere Stand, den ich hatte, den ich behauptete zu haben, war auf einmal weg. Und ich weiß noch, wie ich schrie zu Gott. Ich sagte mit meinen Worten, damals als Katholik, Gott, es gab kein Herr, es gab kein Jesus, es gab ein Gott, gib mir mein Glaube zurück. Es ist schrecklich, dieser Zustand. Ich kann das nicht ertragen, es ist schrecklich. Ich möchte nicht so stehen, ich möchte nicht so, ich werde verrückt werden. So habe ich zu mir gesprochen, nicht mal zu mir, meine arme Frau musste auch hören. Ich werde verrückt werden, ich werde verrückt. Und meine Frau konnte mich nicht helfen. Die konnte mir null helfen. Und ich habe da meine Mutter angerufen, die war zufällig in Düsseldorf, mit meinem Vater, der arbeitete bei VW. Und er war im Einsatz in Düsseldorf, von Argentinien gekommen, meine Mutter war dort. Habe ich angerufen. Ja, dann lass uns Vater Unser beten, dann lass uns Gebet zu Maria machen und Gebet zu. Die wusste nicht mehr, was wir beten sollen. Ja, also. Es war ein schrecklicher Zustand. Ich habe wirklich gedacht, bis morgen bin ich in Weinsberg. Also so sagt man, wenn man in Heilbronn wohnt. Ich weiß nicht, ob man dasselbe sagt hier. Ich wohnte bei Heilbronn und so waren meine Worte. Ja. Morgen bin ich in Weinsberg. So habe ich wirklich gedacht. Ich war sicher, dass sowas passiert. Dann bin ich eingeschlafen. Und am nächsten Tag wach ich auf. Und ich war genauso verloren wie am Vortag. Es war schrecklich. Immer noch diese Gefühle waren da. Ich sagte, das kann nicht wahr sein. Das war kein Albtraum. Ich bin immer noch verloren. Ich habe den ganzen Tag, meine Lieder genommen. Wir waren schon in eine evangelische Gemeinde. Eine freie evangelische Gemeinde Heidelberg, in Rohrbach Süd, da waren wir gewesen. Und das war das Problem. Das wurde das Evangelium verkündigt und das war das Problem. Wäre ich nicht dort gewesen, vielleicht wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber ich habe das Wort gehört. Da kam ein Missionar, hat das Wort verkündigt. Und das hat mir nicht in Ruhe gelassen. So habe ich die Lieder genommen von der Gemeinde und habe einfach gesungen. Und es ist immer klarer geworden. Jesus Christus ist nicht einfach für die Welt gestorben, er ist für mich gestorben. Und auf einmal habe ich gespürt, dass es Hoffnung gibt allein in Jesus Christus. Ich bin auf den Boden gegangen, ich habe geweint. Einerseits traurig, dass der Herr Jesus leiden musste für mich. Und andererseits Freude, dass er für meine Sünden bezahlt hat. Was nutzt, dass ich euch das erzähle? Dass ich nicht einzeln mit euch reden muss. Nein, weil das gehört zur Predigt. Nein, es ist wirklich wunderbar, was der Herr getan hat. Es ist wunderbar. Kannst du das aussagen? Ich weiß, Andi, über was du redest. Ich weiß das. Wenn du das über Buße sagst gerade, ich weiß, über was du redest. Ich weiß, es geht nicht einfach um kurz eine Betrübnis, sondern einfach Hand hoch oder was. Es ist etwas, was mich verändert hat. Und schaut mal, als ich noch nicht gläubig war, hieß es immer, ach, der Santi ist wieder. Ich weiß nicht, ob jemand versteht, was ich gerade sage. Der Santi ist wieder. Okay, von diesen Zeichen, was man hat, so wieder und Skorpion und weiß ich nicht was. Ah, der Sand ist wieder, der ändert ständig seine Meinung und so weiter. Und ich dachte, naja, ich bin wieder, deswegen stimmt. Mal gehe ich in die Richtung, mal gehe ich in die Richtung, mal bin ich Spiritualist, morgen gucke ich mir was irgendwas von chinesischer Religionen an, übermorgen meditiere ich irgendwo und so weiter, und alles wunderbar. Und Hauptsache, es geht mir besser und es geht mir gut. Wisst ihr was, wie viele Mal ich meinen Weg gewechselt habe? Nachdem ich den Herrn Jesus kennengelernt habe, habe ich nie den Weg gewechselt. Ich bereue nicht den Tag, wo der Herr mich erlöst hat. Das ist Buße. Man verlässt seinen Weg und man geht zu Jesus Christus. Hinwendung zu Gott. Nicht nur weg von etwas, sondern hin zu jemandem. In Apostelgeschichte 3 lesen wir: So tut nun Buße und bekehrt euch. Das ist der Ruf. Nicht oberflächlich oder nicht halb, nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Und jetzt kommt die entscheidende Frage: Warum ist das überhaupt möglich? Warum ruft Gott zur Buße auf, wenn wir verloren sind? Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Genau dorthin, wo er in Lukas Evangelium unterwegs war. Er ging bewusst. Er ging freiwillig. Und dort gab er sein Leben für uns. Dort starb er, nicht aufgrund seiner eigenen Sünden. Er gab sein Leben für die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Vergiss nicht diesen zweiten Teil, ja? Ist nicht einfach für alle einfach gestorben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das bedeutet, diejenigen, die nicht an ihn glauben, sie gehen verloren. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das bedeutet, es gibt Menschen, die das ewige Leben nicht haben. Und die, die es haben, glauben an ihn. Jesus Christus, der Erlöser. In Römer 5 sagt Paulus: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Am Kreuz geschah etwas Entscheidendes. Er trug das Gericht, das wir verdient haben. In Jesaja 53: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das bedeutet, dass Umkommen, von dem Jesus spricht, wenn er sagt, so werdet ihr alle umkommen. Alle werdet so umkommen. Dieses Umkommen hat er auf sich genommen. Der Herr Jesus hat auf sich genommen, damit du nicht ewig verloren gehst. Damit du nicht genau so umkommen musst wie die anderen. Damit Rettung möglich ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Das ist die Hoffnung. Nicht Anstrengung, nicht Verbesserung, nicht Religion, sondern Christus. Aber, und das ist entscheidend, diese Hoffnung gilt nicht automatisch. Nicht automatisch. Sie gilt nicht, weil du sie kennst, nicht, weil du zustimmst, nicht, weil du religiös bist. Sie gilt denen, die Buße tun und glauben. In Markus 1, Vers 15 sehen wir, wie der Herr Jesus hinausgeht. Und was macht er? Was sind seine Worte? Welche Worte kommen aus seinem Mund? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das gehört zusammen. Buße ohne Glauben ist nichts. Glauben ohne Buße ist Selbsttäuschung. Aber Buße und Glaube zusammen führen zum Leben. Und deshalb ist der Ruf heute klar. Komm zu Jesus Christus. Nicht später. Nicht halb. Sondern jetzt. Verlass deinen eigenen Weg. Beuge dich unter Gottes Wahrheit. Vertraue auf Jesus Christus als Herrn und Retter. Und du wirst nicht umkommen, sondern leben. Das ist ein Weg, auf den jeder für sich gehen soll. Das kann nicht jemand anders für dich tun. Ich weiß noch, als der 2 Tage davor, bevor ich zum Glauben kam, ungefähr 2 oder 3, weiß ich nicht mehr genau, war ich in dieser Gemeinde. Und da kam dieser Gastprediger. Und der hat verkündigt. Und nach der Verkündigung sind wir auf dem Weg nach Hause und Julia sagt, hast du gehört, was er gesagt hat? Der hat zu dir gesprochen. Sie war genauso verloren wie ich, aber sie wusste, ja, das war für dich. Und ich sagte, das stimmt. Und wir waren nicht weit, wir waren so 100 Meter entfernt. Ich habe wieder die umgekehrt, nicht umkehrt so von Herz, sondern vom Auto. Und dann bin ich wieder zurückgefahren und ich bin zum Prediger gegangen. Und ich sagte ihm, ich habe schon verstanden, was du alles sagst über diese Sachen. Er hat gegen Spiritualismus gesprochen, gegen New Age Bewegung, gegen Meditation, um irgendwelche hohe Frieden und so weiter. Er hat gesagt, der einzige Weg zu Gott ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der dir wahre Erfüllung schenkt. Ich habe verstanden, was Sie alles erklärt haben, aber ich denke, das ist das Richtige. Aber was soll ich tun? Und dann kamen seine weisen Worte. Da sagt er einfach, hätte vielleicht andere Worte nehmen sollen. Er hat gesagt, kauf dir eine Bibel. Ich habe gedacht, er wird sagen, ja, lass alles und glaube an Jesus Christus, folge ihm nach. Aber nein, er hat gesagt, kauf dir eine Bibel. Du brauchst eine Bibel. Hast du eine Bibel? Nein, habe ich nicht. Kauf dir eine Bibel. Du kaufst dir Elberfelder, hat er gesagt, mit Kommentaren und fang an zu lesen. Und jetzt bete ich für dich. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt aber kommt das. Jetzt wird ein Gebet kommen, so ein richtiges Gebet. Und dann tut er meine Hand hier hin und sagt, ein ganz normales Gebet. Er redet zum Vater. Und dann weiß ich nicht genau die Worte, aber so himmlischer Vater und so gebetet. Und allein dieses Gebet, so normal, so einfach, wie jemand mit einem Freund spricht einfach. Das war so speziell für mich. Der redet mit Gott und der spricht so normal mit ihm. Das war so besonders. Hast du eine Bibel? Dann kauf dir eine Bibel. Fang an. Hast du diese Botschaft verstanden? Dann komm zu Jesus Christus. Vertraue auf ihn. Leg dein Vertrauen allein auf Jesus Christus, nicht auf deine Werke, nicht auf deine Güte. Und niemand diskutiert, dass du so lieb mit deinem Nachbar bist. Keiner diskutiert das. Aber das rettet dich nicht. Allein das Werk Jesu Christi am Kreuz rettet dich. Ich sagte euch, es wird in Verderben, in der Höhle, viele Menschen geben, die gute Nachbar waren. Keine Frage. Der Herr Jesus hat so gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben. Das ist das Schlimme an der Sache. Wenn wir nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, werden wir in unseren Sünden sterben. Glaubst du, dass der Herr Jesus für deine Sünden gestorben ist? Vertraust du auf sein Werk am Kreuz? Komme zu dem Herrn, sage ihm, dass du allein auf den Herrn Jesus Christus vertraust und nicht auf deine eigene Werk, nicht auf deine sogenannte Wohltaten, die eigentlich vor Gott nichts sind, sogar Schmutzkleider. Zum Schließen, Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut. Das ist das letzte Wort dieser Bibelstelle. Es ist kein Trostwort, keine Erklärung, sondern eine von Herzen, eine klare Entscheidung, eine klare Hingabe. Wenn du so bleibst, wie du bist, gehst du verloren. Nicht, weil Gott ungerecht ist, sondern weil du ohne Buße vor ihm stehst. Wir sterben, dann kommt das Gericht. Und wir sterben in unseren Sünden. Da ist niemand, der für unsere Sünden bezahlt hat. Wir stehen vor Gott. Befleckt mit all unseren Sünden. Es bedeutet aber auch, wenn du umkehrst, wirst du leben. Wenn du umkehrst, zum Herrn kommst, allein auf den Herrn vertraust, dann hast du das ewige Leben. Ich liebe die Worte in Johannes Evangelium, Kapitel 21. Johannes sagt, ich hätte euch so vieles schreiben können, so viele andere Zeichen. Aber diese Zeichen, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an seinen Namen das ewige Leben habt. Das müssen wir verstehen. Er ist Christus, er ist der versprochene Messias. Und er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Nur er konnte uns retten. Er ist Fleisch geworden. Und nahm unsere Schuld auf sich. Und das ist die andere Seite der Wahrheit. Nicht Gericht allein, sondern Rettung für jeden, der umkehrt. In Hesekiel 18 steht, denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Das sagt Gott. Das ist Gottes Herz. Heute ruft dich Gott. Nicht morgen, nicht irgendwann, nicht wenn es besser passt, heute. Und so steht auch in der Schrift. In der Schrift steht geschrieben, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, komm zu Jesus Christus. Nicht halb, nicht äußerlich, nicht nur mit Worten, sondern wirklich. Nicht später, denn du weißt nicht, ob es ein später gibt. Nicht theoretisch, denn das Evangelium ist keine Theorie, sondern jetzt. Beuge dich unter seine Wahrheit, gib deinen eigenen Weg auf, vertraue auf sein vollbrachtes Werk am Kreuz und du wirst gerettet werden. Nicht vielleicht, nicht hoffentlich, ja, wie manche Religionen sagen. Wirst du in den Himmel sein, wenn du stirbst? Ja, hoffentlich, sagen viele Religionen, ja. Oder viele Menschen, die für manche Religionen sind. Gewiss! Nicht aufgrund unser Werk, aufgrund der Werke dessen, der uns erlöst hat. Das Werk am Kreuz unseres Heilands. Denn Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das gilt heute auch für dich. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir mit Dankbarkeit. Du kennst jedes Herz in diesem Raum. Du weißt, wer dich kennt und wer dich noch nicht kennt. Und wir bitten dich besonders für diejenigen, die noch nicht an den Herrn Jesus geglaubt haben. Herr, öffne ihre Augen. Lass sie erkennen, wie sie vor dir stehen. Nimm jede falsche Sicherheit weg, jede Selbsttäuschung, jeden falschen Vergleich. Zeige ihnen die Wahrheit, dass sie dich brauchen. Und schenke ihnen Buße, eine echte Umkehr des Herzens. Ja, Herr Jesus, du bist gekommen, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu schenken, heißt es. Wir bitten dich um Buße, auch hier. Himmlischer Vater, ziehe sie zu deinem Sohn. Schenke ihnen Glauben, dass sie auf Jesus Christus vertrauen, nicht auf sich selbst. Herr, wir können das nicht bewirken, aber du kannst es tun. Darum wirke du jetzt durch dein Wort, durch deinen Geist und rede zur Ehre deines Namens. Wir bitten dich, dass du mit uns bist an den heutigen Tag, dass du segnest alles, was wir heute tun, alle Gespräche, die hier nachkommen, auch die Anbetung. In allem bekomme du die Ehre. Wir beten dich an. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.